Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder dabei, immer noch im vierten Semester. Letzte Folge zur Medienpädagogik und zum Teilmodul Jugend und Social Media und Jugend. Und heute geht es, wie ich in der letzten Folge schon kurz angeteasert habe, um Medien und Gender. Genau, kurz zum Fahrplan. Wir haben erstens Grundbegriffe, zweitens Kinder und Jugendliche, also was das mit Gender alles zu tun hat. Und natürlich immer mit einem Bezug auf Medien. Das sind die beiden größeren Parts. Und dann haben wir noch drei ganz kleine. Und zwar einmal so ein paar gelungene Darstellungen, wo ich versucht habe, mich dran zu erinnern. Ja, ordne ich nachher nochmal kritisch ein. Viertens, der Erwerb einer Gendersensitivität. Das ist so ein 7-Schritte-Programm. Und noch ein Umsetzungsbeispiel unter fünftens. Genau, vielleicht erstmal zum Thema Gender. Das ist für mich gerade schwierig, da ich also auch so ein bisschen rumspringe mit den Folgen und jetzt im vierten Semester bin ich unsicher, wie Gender schon bisher thematisiert worden ist. Ich werde so ein bisschen drauf eingehen, aber nicht allzu tief, denn da gibt es auch, ja, wie für alles andere natürlich auch, gute Möglichkeiten, sich da zu bilden. Es gibt auch sehr gute, relativ kurze Podcast-Episoden über vor allen Dingen die beiden Frauen, um die es gehen wird, Simone de Beauvoir und Judith Butler. Ja, mein Französisch ist wie immer furchtbar, deswegen hoffe ich, dass ich den Namen von Simone de Beauvoir einigermaßen richtig ausspreche, wenigstens. Ich gebe mir Mühe, aber wir werden sehen. Genau, also so ein bisschen Wissen über Gender. Ich denke mal, wir haben auch viel alle in unserem Alltag irgendwie mittlerweile mit diesem Thema zu tun. Da wird einiges bekannt sein, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Vor allen Dingen, wenn ihr bis hierher die Folgen davor gehört haben solltet. Ich denke, dann ist auch vieles klar, weil es ja immer mal auch zwischendurch thematisiert wurde, wenn auch nur leicht. Wie gesagt, ich bin gerade unsicher, ob da schon mal irgendwie ein größerer Block zu gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz beginne ich jetzt einfach mal. Noch dazu, die meisten Informationen, wie wir es auch in den Veranstaltungen, den Lehrveranstaltungen genutzt haben, habe ich aus, ja, was ist es, Heft, Buch eigentlich eher, ist kostenlos online findbar. Das heißt Ethik macht Klick, Wertenavi fürs digitale Leben, Arbeitsmaterialien für Schule und Jugendarbeit. Ich nutze hier die dritte Auflage, die ist zwar auch schon von 2018, also auf jeden Fall 5 Jahre alt, das macht schon was. Ich denke, da könnte man auch einiges aktualisieren. Ja, wie bei der letzten Folge ähnlich, wäre ganz schön viel Arbeit, irgendwie die ganzen Daten, die hier drin sind, aus irgendwelchen Statistiken zu überprüfen, ob es da jetzt neuere Werte gibt, habe ich mir jetzt mal erspart. Gut möglich, dass da einiges in eine bessere Richtung mittlerweile geht. Aber um eine Vorstellung davon zu bekommen, sollten die Werte von 2018 auf jeden Fall ausreichen. Genau, wir fangen an mit erstens Grundbegriffe. Natürlich ganz offensichtlich Gender. Was ist eigentlich Gender? Was gibt es da für verschiedene Bereiche? Also einmal haben wir so diese große Unterscheidung von dem sozialen Geschlecht versus das biologische Geschlecht. Ja, selbst beim biologischen Geschlecht gibt es immer mehr Skeptik und Zweifel, ob das überhaupt irgendwie sinnvoll bestimmbar ist, weil bei irgendwelchen Dingen müssen immer irgendwelche Grenzen gezogen werden, wo man dann sagt, okay, hier hört das eine auf, das andere fängt an und das wird mit immer mehr Kenntnissen, auch aus der Wissenschaft, wird es immer schwieriger, da eigentlich eine klare Trennlinie zu finden und gibt eigentlich immer mehr der Ansicht recht, dass Gender oder ein Geschlecht eher sozial konstruiert ist. Genau, da kommen wir schon zur sozialen Konstruktion. Also es geht hier darum, dass das Geschlecht, also vor allen Dingen klassisch Mann und Frau in unserer Gesellschaft sozial konstruiert ist. Das ist nicht irgendwie was, was natürlich ist, vor allen Dingen nicht wie Männer und Frauen sich verhalten oder was für Erwartungen an sie herangetragen werden, wie sie aussehen, was auch immer. Das ist sozial konstruiert, mit Erwartungen verbunden, mit Sozialisation, allem drum und dran. Und da wird vom Doing Gender gesprochen. Ich glaube, das ist von Judith Butler, bin ich mir ziemlich sicher. Bei Simone de Beauvoir hatte da noch ein bisschen einen anderen Fokus. Deswegen gehe ich mal stark von aus, dass das von Judith Butler ist, bin ich mir ziemlich sicher. Das bedeutet, Doing Gender, ja, das Gender wird getan, sozusagen. Das ist nicht kein Naturgesetz, sondern eine Konstruktion. Das ist erstmal wichtig, um mit dem Gender-Begriff weiterarbeiten zu können. Die nächsten Grundbegriffe sind soziale Rollen und Geschlechterrollen. Ja, mit Rollen haben wir uns auch schon auseinandergesetzt, ziemlich intensiv. Und es geht, wissen wir auch mittlerweile, um sozial geteilte Verhaltenserwartungen. Ja, die Rollen sind dazu da, einmal so um Komplexität zu reduzieren, um irgendwie Systeme auch ja, reduziert abbilden zu können, um da so Handlungssicherheit, Vereinfachung gewährleisten zu können. Und deswegen gibt es diese Verhaltenserwartung von Männer sind so, Frauen sind so, die sich ja immer noch sehr stark halten in unserer Gesellschaft. Und die richten sich halt auf das Individuum aufgrund des sozial zugeschriebenen Geschlechts und dann sind es Geschlechterrollen. Dann haben wir Geschlechterstereotype. Das sind erstmal kognitive Strukturen, die sozial geteiltes Wissen über die vermeintlich charakteristischen Merkmale von Männern und Frauen enthalten. Ja, also Stereotype wäre dann ohne Männer und Frauen, sondern Menschen, und Geschlechterstereotype ist dann genau das. Und die gehören einerseits zum individuellen Wissensbesitz, also jede Person für sich hat da bestimmte Vorstellungen, aber was noch viel wichtiger ist, das ist auch so ein konsensuell und kulturell geteiltes Verständnis von Geschlecht gibt. Ja, das ist, Menschen in der Gesellschaft erwarten in etwa Gleiches von Männer- und Frauenrollen. Natürlich ist da gerade ein großer Wandel, da tut sich sehr viel, aber wenn wir uns an dem Traditionellen orientieren, was ja auch immer noch stark vertreten ist, dann ist es halt genau das. Und da gibt es zwei Komponenten. Einmal die deskriptive Komponente, das ist halt die Annahme darüber, wie Männer und Frauen sind. Ja, da fallen uns sicher allen sehr, sehr viele Beispiele ein. Und es gibt noch die präskriptive Komponente, wie Männer und Frauen sein sollten. Und da wird es dann ja, intensiver, wenn dann wirklich Verhaltenserwartungen, vor allen Dingen an junge Menschen, weil hier geht es ja um Jugend, herangetragen werden, wie sie sein sollten, aufgrund ihres gelesenen Geschlechtes ja auch oft. Sie verweisen immer auch auf die vergangenen oder gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse. Also ganz klar, ne, wenn wir uns da irgendwie das Frauenbild der 50er Jahre angucken, in Westdeutschland, da ist dieses Hausfrauenideal, der Mann geht arbeiten und bei der Frau dreht sich eigentlich alles darum, wie Haushalt und Kindererziehung und Fürsorge funktioniert. Und das war so das Idealbild. Das war natürlich auch stark geprägt durch diese Zeit. Und heute beispielsweise sind wir in einer ganz anderen Zeit. Und da wird das alles viel diverser, immer weniger klar bestimmbar. Und deswegen ist es immer wichtig, sich diese Rollen und diese Geschlechterstereotype im historischen Kontext anzusehen. Und jetzt kommen wir schon zu den beiden sehr, sehr wichtigen Frauen, die dazu gearbeitet haben, die dazu geschrieben haben und wirklich auch die Gesellschaft nachhaltig verändert haben. Als erstes war das Simone de Beauvoir. Sie ist, hat den existenzialistischen Feminismus aufgestellt und redet von den Frauen als das andere Geschlecht. Und es ist grob gesagt bei ihr quasi so, dass sie schon unterscheidet, es gibt Männer, es gibt Frauen. Männer sind halt stark privilegiert, haben sehr viele Freiheiten, können alles Mögliche tun. Und die Frauen sind dann immer das andere, so ein bisschen der Rest, der übrig bleibt. Und ja, also guckt euch da gerne Sachen an. Ich würde sagen, auch vom Soziopod-Podcast, da gibt es zu sowohl Simone de Beauvoir als auch Judith Butler jeweils eine Folge, auch Philosophie to go, kann ich hier als Podcast empfehlen, dass das auch super und niedrigschwellig erklärt und sehr spannend, wie sich das alles so entwickelt hat. Vor allen Dingen, wie der Feminismus mit Existenzialismus zusammenhängt, da wird es nochmal richtig spannend. Und darauf aufgebaut, also weiß ich eigentlich gar nicht genau, ob darauf aufgebaut, aber ich denke mal schon, hat dann Judith Butler mit der Gender-Theorie. Das ist das, was wir heute viel nutzen. Und sie geht halt jetzt erstmalig davon aus, dass Geschlecht, oder Gender-Identität ist rein sozial konstruiert. Das bedeutet, dass es zugeschrieben wird, dass es einfach Erwartungen gibt und das eigentlich nicht angenommen werden muss. Also es ist kein Naturgesetz, als was ein Mensch sich definieren kann und sollte, sondern wir sollten uns davon befreien, um auch in unserer Gender-Identität frei sein zu können. Ich habe hier für beide Frauen mal nach Zitaten geguckt und ein für mich sehr treffendes Zitat jeweils rausgesucht, was deren Arbeit und Sichtweise nochmal verdeutlichen soll. Bei Simone de Beauvoir lautet das Zitat: Kein Mann würde eine Frau sein wollen, aber alle wünschen, dass es Frauen gibt. Das ist genau dieses, das andere Geschlecht. Ja, es ist irgendwie, als Mann bin ich viel, viel, viel privilegierter und möchte natürlich nicht in die unprivilegierte Stellung einer Frau reinkommen, es sei denn, es ist dann mit so irgendwie ganz kruden sexuellen Fantasien irgendwie verbunden, aber das ist ja eine ganz andere Sache. Aber allein von der gesellschaftlichen Bedeutung her würden Männer nicht lieber Frauen sein, da sie einfach viel weniger Freiräume haben und auch vieles von den Einschränkungen, die Frauen betreffen, die Grenzen und Schwellen ja noch nicht mal verstehen und begreifen. Genau, und deswegen finde ich dieses Zitat da sehr passend, denn Männer wünschen sich in ihrer privilegierten Stellung ja natürlich trotzdem, dass es diese Frauen gibt, auf die sie irgendwie zugreifen können, die irgendwie sie ergänzen, aber halt nie gleichwertig, sondern immer als das andere Geschlecht. Und bei Judith Butler habe ich ein Zitat ausgewählt, das lautet: Geschlecht ist eine Art Nachahmung, für die es kein Original gibt. In der Tat ist es eine Art Nachahmung, die den Begriff des Originals als eine Wirkung und Folge der Nachahmung selbst hervorbringt. Das finde ich ziemlich cool und das finde ich trifft es auch sehr genau, wie sie das meint, nämlich, dass dieses angenommene Geschlecht, was wir immer haben, ja, dass wir das so klar bezeichnen können, dass das so eindeutig ist, dass wir das sehen können und weiß ich nicht, alles steht im Ausweis. Also es gibt gar kein Original, es gibt kein Mann, Frau in dieser Welt ohne unsere Brille, ohne unsere Interpretation. Und nur was aus dieser Interpretation entsteht, nämlich diese Teilung zwischen Männern und Frauen, die wird dann nachträglich das Original, auf das wir uns beziehen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, aber genau, ihr könnt ja auch im Discord euch auf jeden Fall die Zusammenfassung runterladen und dann nochmal das Zitat in Ruhe lesen, vielleicht selbst drüber nachdenken oder nachrecherchieren. Genau, das war schon mit den Grundbegriffen. Also wir haben Gender, wir haben die sozialen Rollen und Geschlechterrollen, wir haben Geschlechterstereotype und wir haben die beiden Traditionslinien von Simone de Beauvoir, der existenzialistische Feminismus, und Judith Butler, die Gender-Theorie. Jetzt sind wir schon im Punkt 2, Kinder und Jugendliche. Jetzt kommen wir wieder auf die Stereotypen, und zwar die Stereotypen-Rollenbilder und was das für Kinder und Jugendliche bedeutet. Ist uns ziemlich klar, dass Imitation und Reproduktion dieser Bilder einen großen Teil der Identitätsfindung junger Menschen ausmacht. Die individuelle Persönlichkeit tritt dann in den Hintergrund und die Rollendarstellung in den Vordergrund. Das können wir uns mit Social Media können wir das sehr gut sehen, wenn wir dann verschiedene InfluencerInnen durchgehen, die männlich bzw. weiblich gelesen sind und wie diese auftreten. Da werden wir sehr viele Gemeinsamkeiten feststellen und an diesen orientieren sich dann natürlich junge Menschen, die sich mit einem Geschlecht identifizieren. Hier haben wir 4 Analyseebenen, die alle sehr, sehr wichtig sind und sehr zur Selbstreflexion einladen, wie ich finde. Und zwar geht es hier vor allen Dingen um die Frau, und diese 4 Ebenen sind die Selbstobjektifizierung, die ungleichwertigen Rollenbilder, die Verdinglichung und die ungleiche Repräsentanz. In Medien in dem Fall natürlich. Erster Punkt, Selbstobjektifizierung. Was ist das überhaupt? Da habe ich ein Zitat von Bourdieu. Das ist, aber alle die Zitate, die ich hier drin habe, außer die jetzt die ersten beiden, da steht das Zitat mit in der Zusammenfassung, die Quelle. Aber die anderen sind alle aus diesem Ethik macht Klick Buch, weil die da alle zitiert worden sind. Und Bourdieu hat hier ein Zitat beigesteuert sozusagen. Und er sagt, ein solches Verhalten hat zur Folge, dass die Frauen in einen andauernden Zustand körperlicher Verunsicherung oder besser symbolischer Abhängigkeit versetzt werden. Sie existieren zuallererst für und durch die Blicke anderer, das heißt als liebenswürdige, attraktive, verfügbare Objekte. Das ist die Selbstobjektifizierung oder die Folge so ein bisschen. Und es bedeutet quasi, dass vor allen Dingen Frauen aufgrund der Zuschreibung von Nicht-Frauen und natürlich trotzdem auch von Frauen, da ja das irgendwann auch angenommen wird durch die Sozialisation, sich weniger als Individuum oder teilweise wirklich menschlich sehen und darstellen, sondern oft eher als Objekte, also eine Objektifizierung daraus machen. Das ist natürlich nicht in allen Punkten irgendwie zu verurteilen, wenn irgendwie eine Frau ihren Körper zeigen möchte. Natürlich nicht. Die Frage ist, ob eine Frau davon ausgeht, dass das die einzige oder beste Möglichkeit ist, um irgendwie Anerkennung zu erlangen, weil das einfach so natürlich ist, dass Frauen vor allen Dingen durch ihren Körper beispielsweise als attraktiv gelten und viel weniger durch ihre intellektuellen Fähigkeiten, durch ihre Interessen, durch ihre Lebensgeschichte oder was auch immer. Kommen wir zur nächsten Analyseebene, die ungleichwertigen Rollenbilder. Hier ist nur so ein bisschen was aufgezählt, auch alles aus dem Buch. Bei Männern kann man sagen, es ist so eine körperliche Autonomie und Selbsterfahrung in exotischen Räumen und der Natur. Berufliche Selbstverwirklichung im Kontext von Zukunft und Technik. Körperliche Leistungsfähigkeit bei Sport und Extremerfahrung. Männliche Erotik, aber selbstbewussten Blick gegenüber dem Betrachter oder der Betrachterin. Freiheit und Abenteuer, wo sich der Mann als Explorer erlebt und sein Wirkungskreis erweitert. Ja, das wäre so ein typisches Männerbild. Es gibt natürlich noch weitere, aber das ist ein sehr klassisches, was immer noch sehr stark vertreten ist. Wir sehen das auch ganz viel in Werbung, in Social Media. Überall treffen diese Bezeichnungen zu. Wir brauchen uns nur mal Werbung aus der Automobilbranche beispielsweise ansehen. Bei Frauen sieht das wieder ganz anders aus. Ja, das Frauenbild einer, ja, guten Frau sozusagen, wie die Gesellschaft sie haben will, ist auf jeden Fall eine sexy Frau. Das ist so ein Rollenbild, was sein kann. Na, die Verführerin, die mit ihrem Körper irgendwie spielt, Männer verführen kann. Aber halt gerade hier auch wieder diese sexy Frau kann halt ohne das Bild Mann gar nicht existieren, weil es dieses Ziel der Verführung gar nicht geben würde. Und hier trifft wieder diese Einschätzung von Simone de Beauvoir als das andere Geschlecht zu und wird hier ziemlich greifbar, wie ich finde. Ein weiteres Rollenbild ist die fleißige Hausfrau. Ja, hatte ich vorhin schon erzählt, das aus den 50ern. Das ist auch heute noch so. Wir sehen das noch viel in Werbung. Immer öfter werden da auch Männer gezeigt tatsächlich. Aber oft ist es doch so, wenn da Männer gezeigt werden, dann ist es trotzdem irgendwie wie in so einem Frauenbild-Klischee. Also es ist wirklich... Man sieht es halt einfach, dass das in den Köpfen so stark drin ist und die fleißige Hausfrau ist da auf jeden Fall so ein sehr viel verwendetes Bild. Die fürsorgliche Mutter, die hängt natürlich direkt mit der fleißigen Hausfrau zusammen. Ja, Frauen sind Mütter und deswegen werden denen sämtliche Eigenschaften zugeschrieben, von was man so von einer guten Mutter erwartet. Und das Letzte, das ist eher moderner, ist die Superfrau. Das ist meiner Meinung nach eine sehr gefährliche Rolle. Da wird, also die Frau wird quasi stark dargestellt, unabhängig, aber immer so, dass sie alles perfekt auf die Reihe kriegt. Und das ist ja auch so eine Erwartung an Frauen, dass sie das, was sie zu tun haben, auch gründlich machen sollen, fürsorglich, sehr genau, sehr gewissenhaft. Und die Superfrau, die macht halt einfach alles, ja, die... erzieht ihre Kinder, die hält die Wohnung sauber, die macht Karriere, die hat tolle Hobbys und alles. Und das managt die alles total super, ohne viel Stress, ist da super kompetent drin. Und das schwingt so ein bisschen mit, wie, ja, wenn die Frau das alles kann, dann kann man ihr auch zugestehen, stark zu sein. Aber nur, wenn sie auch diese weiblichen Rollenklischees mit erfüllt und das alles mitmeistert. Ansonsten, ja, man könnte jetzt gegenüberstellen, so irgendwie die Frau, die sich entscheidet, kein Kind großzuziehen, da wäre dann direkt so eine Sache von, da fehlt irgendwas an der Frau. Genau, das sind so diese ungleichwertigen Rollenbilder. Dann haben wir Punkt 3, die Verdinglichung. Da habe ich ein Zitat von Martha Nussbaum, auch aus dem Buch, und sie hat da so mehrere Punkte aufgemacht. Ja, was bedeutet eigentlich Verdinglichung? Also es geht um die Frauen, ja, und Zitat, sie zu einem Zweck zu instrumentalisieren, ihre Autonomie und Selbstbestimmung zu leugnen, sie als handlungsunfähig zu behandeln, sie als austauschbar anzusehen, ihre Grenzen nicht zu respektieren, ihre Subjektivität, also ihr Erleben und ihr Fühlen zu ignorieren. Das ist eine Verdinglichung, also das ist dann anders als diese Selbstobjektifizierung, wo Frauen das ja schon für sich selbst angenommen haben. Und hier geht es um diese Verdinglichung vor allen Dingen von außen, die ja dann auch wieder ins Innen aufgenommen wird, aber das halt eher von außen rangetragen wird, ja, dass Zweck instrumentalisiert wird. Also wie jetzt zum Beispiel in der Autowerbung, ja, der Mann fährt das Auto, die Frau ist dabei, damit sie irgendwie gut aussieht, oder weil sie auf Geschwindigkeit steht und dann irgendwie die Haare im Wind wehen. Sie wird halt instrumentalisiert für den Zweck und es geht überhaupt nicht um sie. Autonomie und Selbstbestimmung leugnen, das ist dieses immer mit einem Mann irgendwie zusammen, immer in Bezug auch auf Mannsein, Männlichkeit, als handlungsunfähig behandeln, ne? Zum Beispiel Entscheidungen für Frauen treffen, über Frauen reden, also natürlich muss ich mich jetzt auch selbst kritisieren, auch ich bin jetzt gerade in einer Rolle, wo ich über Frauen rede, über Feminismus, über Rollenbilder, auch die können natürlich weiterhin durch eine männliche Sozialisation gefärbt sein, sind sie ganz sicher auch. Und ich bin nicht für mich behaupten, dass ich das alles irgendwie total super abgelegt habe. Da wäre ich, glaube ich, der Erste. Deswegen auch alles hier mit Skepsis betrachten. Und ich denke, wenn hier die ein oder andere Person zuhört, die sich als weiblich definiert, bestimmt auch bei mir das ein oder andere entdecken wird, was vielleicht sogar diskriminierend sein kann. Natürlich tut mir das dann leid und bin da auch für Kritik immer sehr dankbar und bemühe mich dann natürlich auch, das zu ändern, bestimmte Verhaltensweisen oder Aussagen zu verstehen, warum die schwierig sind. Sie als austauschbar anzusehen, ja, das ist ja auch, brauchen wir uns auch nur Werbung angucken, ist eigentlich völlig egal, wer da ist. Oder auch in Serien und Filmen gibt es oft einfach Frauenrollen, wo es einfach egal ist, was die Person für einen Charakter hat, für eine Geschichte, was auch immer. Es geht darum, dass da eine Frau ist. Die Grenzen nicht zu respektieren, ich glaube, da brauche ich nicht drüber reden. Das ist ja irres Thema die ganze Zeit und das ist so unglaublich, wie wenn Frauen ihre Grenzen klar äußern, wie das so oft als irgendwie radikaler Feminismus oder was auch immer hingestellt wird. Ja, aber wer auch nur hin und wieder Nachrichten guckt, hat auf jeden Fall ein bisschen was zu dem Thema zu sagen. Und die Subjektivität zu ignorieren. Ja, dass Frauen einfach ihr subjektives Erleben erzählen und das wird ihnen dann abgesprochen, dass das nicht so wäre, weil es ja was Objektives gibt, was dann anders ist als das Subjektive und das entscheiden ja dann meistens Männer, was das dann ist. Na, was mir da gerade so einfällt, ist dieses, wenn sich eine Frau irgendwie mit einem kurzen Rock spätabends auf der Straße irgendwie zeigt, dann braucht sie sich nicht wundern, wenn sie irgendwie Gewalt erfährt von Männern. Das ist ja so irre. Was für Gründe gibt, warum die Frau sich vielleicht so anzieht, dass sie sich darin wohlfühlt und so, das ist dann alles, wird dann alles nicht gesehen und vielleicht auch nicht geglaubt. Und ja, also das ist wirklich, da sind wir noch meilenweit davon entfernt, dass das irgendwie eine coole Art und Weise werden könnte und wir diese Diskriminierung einfach nicht mehr so alltäglich ist. Und wir haben den vierten Punkt, das ist die ungleiche Repräsentanz. Das ist jetzt wirklich konkret in den Medien. Und da so ein paar Zahlen, wie gesagt, ist von 2018 hier, mag sich ein bisschen gebessert haben, aber wahrscheinlich nicht gravierend. Circa 20% der Menschen, über die in den Nachrichten berichtet wird, sind Frauen. Circa 30% der ModeratorInnen sind nur Frauen. Circa 10% der ExpertInnen und KommentatorInnen in Talkshows und Nachrichten sind nur Frauen. Und meist kommen Frauen dort vermehrt vor, wenn es um stereotype Bereiche wie Wellness, Mode, Familie, Kinder oder Lifestyle geht. Und das, glaube ich, zeigt nochmal gut diese anderen drei Ebenen, wie die sich dann auch in der Repräsentanz zeigen. Und das Spannende ist halt, dass das ja immer gleichzeitig Ursache und auch Ergebnis irgendwie ist. Ja? Also dadurch, dass die Repräsentanz so niedrig ist, entsteht halt ein anderes Frauen- und Männerbild. Und das bestätigt sich dann halt darin, dass natürlich diese Repräsentanz dass die passiert. Oder was heißt passiert, dass die ja so gemacht ist, diese Repräsentanz. Dann haben wir, nachdem wir jetzt die Analyseebenen durch haben, den sehr, sehr spannenden Punkt Geschlechterstereotype im Kinderfernsehen. Das ist ja, wir reden ja hier über Jugend und Jugend geht ja erstmal durch die Kindheit. Und das, da haben wir uns, ich weiß nicht mehr, was für eine Studie das war, die habe ich jetzt leider echt nicht mehr parat. Im Seminar haben wir in Gruppen verschiedene Studien ausgearbeitet. Ich habe auf jeden Fall die genommen und fand das total krass, was da alles drin stand und konnte das auch alles, was da steht, irgendwie durch kurzes Nachforschen oder durch mich daran erinnern, auch bestätigen. Und zwar erstmal zur Präsenz. Fast 70% aller Hauptfiguren im Kinderfernsehen sind männlich. Bei Tieren ist es sogar ein 1:3 Verhältnis und bei Objekten ein 1:4 Verhältnis. Also das ist schon irgendwie krass, ne? So, also Objekte, Bernd das Brot zum Beispiel. Na, das ist ja ganz klar männlich gelesener Charakter. Und in Wissenssendungen gibt es quasi fast gar keine Frauen. Also wirklich ganz, ganz wenige. Das erstmal so zur Präsenz, ja, das schließt gut an diesen Punkt der ungleichen Repräsentanz an. Dann sind wir im Thema Körper. Es gibt ja viele so nichtmenschliche Wesen, wie jetzt Bernd das Brot beispielsweise oder irgendwelche Gegenstände, die halt irgendwelche Personen sind. Und die weiblichen nichtmenschlichen Wesen, die haben sehr, sehr oft drei Merkmale. Und zwar, die haben erstens lange Wimpern, die sind zweitens gekleidet mit Schleife, Kette und Rock und drittens haben sie das Kindchenschema im Gesicht. Das hatten wir, glaube ich, im ersten oder zweiten Semester schon. Ja, also dieses Schema im Gesicht, was irgendwie so Zuneigung beim Gegenüber auslösen soll oder tut. Genau, also dass auch wirklich selbst Objekte werden mit den simpelsten und furchtbarsten Klischees versehen, damit sie irgendwie als weiblich gesehen werden. Und zum Thema Intersektionalität, also wenn es dann wirklich um die Verflechtung verschiedener Diskriminierungsebenen kommt, dann wird es nochmal krasser. Und zwar, wenn es, also es gibt ja schon nur wenig weibliche Hauptfiguren in Kinderserien. Wenn es die dann aber gibt und wenn die Anführerinnen sind, dann sind sie oft rothaarig. Weil Rothaarigkeit mit so einer Wildheit und die wissen, was sie wollen und lassen sich nicht vom Weg abbringen und das wird halt damit irgendwie kombiniert und gesehen. Das ist auch so ein ganz schlimmes Vorurteil und das kann man sich wirklich gut angucken. Ich weiß nicht, ob ihr da direkt Beispiele vor Augen habt. Oder zweiter Punkt, schwarze Heldinnen. Was macht schwarze Heldinnen meistens aus? Die sind athletisch, die sind körperlich sehr, sehr fit und das ist auf jeden Fall so ein positiver Rassismus, der da immer mitschwingt, ja, von wegen Schwarze wären ja körperlich so fit und so sportlich und so athletisch und da greift halt wieder dieses Bild von mehr Tier als Mensch und auch aus der Kolonialzeit als eher unzivilisiert und mit starken und rohen Körpern und so. Und wir haben die blonde Heldin, die fast immer an Jungs interessiert ist. Also das ist so ein Merkmal von blonden Heldinnen in Kinderserien. Die haben dann auf jeden Fall ein Interesse an Jungs, weil blonde Haare, da schwingt ja auch immer wieder sehr, sehr viel mit. Und ich glaube, das muss ich euch nicht alles erzählen. Da könnt ihr selber mal nachdenken oder mal ein bisschen recherchieren. Und da wird das sehr, sehr schnell deutlich. Und diese Hypersexualisierung ist bei Mädchen viel, viel häufiger. Also Hypersexualisierung meint, dass er selbst in Kinderfernsehen die weiblichen Charaktere sehr, sehr knappe Kleidung tragen, beispielsweise, wo man sich fragen muss, also was soll das, ja, was soll das zeigen, was soll das bedeuten, was soll das für Bilder und Rollen überhaupt vermitteln? Und das wird halt bei Männern oder Jungs dann eigentlich kaum gemacht. So viel zum Thema Körper. Dann gehen wir zu den Charaktereigenschaften. Und da kommt jetzt erstmal eine Aufzählung. Bei weiblich, die sind natürlich im Vergleich zu männlich, ne? Weniger aktiv, weniger laut, haben weniger verantwortungsvolle Positionen, sind eher kindisch, zeigen mehr Emotionen, sind immer im Kontext von Beziehungen, sind hilfsbereiter, fragen auch mehr nach Hilfe, zum Beispiel beschützt zu werden, mehr soziale Aggression und konsumieren mehr. Das sind so Merkmale, also wie gesagt, das ist aus Studien, ja, das ist breit untersucht, was so Weiblichkeit ausmacht, und das klingt einfach nicht besonders toll. Also wenn wir uns das alles angucken, klingt das so wie, ja, das hilfsbedürftige, zurückhaltende Mädchen, das halt nicht so richtig weiß, was es will, irgendwelche Dinge konsumiert und ja, deswegen mehr Emotionen zeigt, weil es vielleicht auch nicht so viel versteht, und genau. Und männlich hingegen ist dann aggressiver, lauter, werden häufiger belohnt für ihr Handeln, was halt so im Rahmen von Neoliberalismus nochmal ganz spannend zu betrachten ist. Die sind mit Erfindungsreichtum oft gesegnet, stellen mehr Fragen, weil sie ja natürlich mehr verstehen wollen, weil sie ja klüger sind. Sie lachen mehr, sie beleidigen und bedrohen mehr und haben mehr physische Aggressionen. Und ja, das sind halt so ganz, ganz klare Rollenbilder, wie wir sie oben auch schon so ein bisschen hatten. Und das ist halt sehr erschreckend, dass das in Kinderserien so krass reproduziert wird. Wir haben aber nicht nur Präsenz, Körper und Charaktereigenschaften, wir haben auch noch Handlungen. Und bei Jungen ist ganz generell, kann man sagen, die können sich beweisen. Ja, die erhalten ganz viele Gelegenheiten, sich zu beweisen, schaffen das dann eigentlich auch immer. Und bei Mädchen sieht das anders aus. Die sind eher Opfer ihrer Umstände. Ja, es geht nicht darum, dass die selbst irgendwie irgendwas erreichen können, selbst irgendwas ändern können, sondern die Umstände sind das da. Also schon mal so eine Handlungsunfähigkeit. Schönheit als zentrales Merkmal. Frauen oder Mädchen in Kinderserien müssen schön sein, damit sie irgendwie als respektable Charaktere auftreten können. Die haben oft kein klares Ziel. Also, ne, wenn wir uns so jungen Helden vorstellen, die so, ja, und ich will das und das erreichen und das in meinem Leben, und dann gehe ich jetzt meinen Weg und wähle die FDP und was weiß ich nicht. Und wenn das jetzt ein Mädchen ist, dann geht es viel mehr in so eine Richtung, ja, also kein so klares Ziel, keine Ambition, nichts, worauf so stark hingearbeitet wird, sondern eher so ein generelles irgendwie, ja, es wäre doch schön, wenn wir alle Freunde sind oder sowas. Und und die zentralen Merkmale sind dann halt so Schönheit, Anerkennung und Liebe, und das sind so die Themen bei Mädchen. Wie kommt es dazu? Natürlich ist das, was jetzt hier steht, nicht das Einzige, wieso es dazu kommt, aber das ist auf jeden Fall aus der Studie und es sind weitere spannende Daten. Und zwar die Repräsentation in der AutorInnenlandschaft. Ja? Also wer schreibt denn diese Geschichten? Ja, das ist spannend, weil das deckt sich damit, wie oft Jungs in der HeldInnenrolle sind, nämlich 70%. Nochmal ganz anders sieht es aus in der Repräsentation der Regielandschaft. Ja, also wer macht Regie, wer führt Kamera, all diese Dinge, da sind 85% männlich. Und hier haben wir es wieder, Frauen als das andere Geschlecht, ne, die sind dann auch mit dabei. Und hier haben wir den dreifachen männlichen Blick. Einerseits, der Regisseur inszeniert die Figuren. Zweitens, der Kameramann wählt die Perspektive und den Bildausschnitt aus. Und drittens, der Protagonist blickt auf Frauenfiguren, der ja dann auch wieder von Männern erschaffen wurde. Und das alles reproduziert halt diese Rollenbilder und das Selbstbild von Frauen ist natürlich stark unterrepräsentiert. Genau, das war jetzt eigentlich schon so der Theorie-Input. Und jetzt kommen noch diese drei kurzen Blocks, von denen ich kurz geredet habe. Wie gesagt, drittens gelungene Darstellung. Das ist natürlich jetzt meine Sicht, ja. Ich fand das, also das waren Darstellungen, die bei mir nochmal Reflexion angeregt haben, würde ich sagen, die das ein oder andere Bild verworfen haben, Annahmen, die ich dann an mir entdeckt habe, sichtbar gemacht haben und da einfach eine andere Darstellung erfolgt ist. Traurig ist, dass mir tatsächlich nur Filme, Serien und ein Spiel eingefallen sind, in denen es genau um auch Gender, Identität oder ums Frausein geht als Thema. Mir ist kein Film oder Serie oder Spiel eingefallen, wo das einfach beiläufig eine authentische weibliche Person ist, wo ich sage, wow, cool, da ist eine Person irgendwie, die ist so authentisch gestaltet, ohne irgendwelche Klischees und so. Und das ist nicht mal irgendwie Hauptthema. Das ist einfach so, dass die Person da ist. Warum auch nicht? Ne, es ist ähnlich wie Minderheiten in Filmen und Serien, die oft dann auftreten, wenn genau das thematisiert wird. Wird zum Beispiel Behinderung in einer Serie nicht thematisiert, wird kaum jemand mit Rollstuhl zu den Hauptcharakteren zählen. Oder dass es irgendwie Behinderung als gesellschaftliche Präsenz irgendwie was Alltägliches ist. Das sieht man dann im Hintergrund bei StatistInnen und so sehr, sehr selten. Genau, aber lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommen auf jeden Fall vier Empfehlungen, die ich geben möchte. Das ist einmal der Film Cairo 678. Der ist, ich glaube vor 2010 auf jeden Fall. Ich habe den mal irgendwann auf Arte gesehen. Und da geht es darum, wie drei Frauen in Ägypten sich zusammenschließen und vor allen Dingen für Frauenrechte und sexualisierte Gewalt sich organisieren. Und zwar in einer Zeit und in einem Land, wo das wirklich nicht einfach war und mit vielen Gefahren verbunden war und auch zu vielen persönlichen Dramas, Zerwürfnissen und so weiter führt. Also wirklich ein ganz, ganz starker Film. Große Empfehlung. Zwei Serien habe ich. Die erste ist Country Queen. Das Spannende hier, das ist eine Perspektive einer schwarzen Frau. Da haben wir auch das Intersektionalitätsthema mit drin. Und es geht um die Aufarbeitung von einem Genozid, war es, glaube ich, im Heimatland einer schwarzen Frau, die jetzt in England oder den USA lebt. Genau, und auch mit ihr Frausein ist einfach sehr, sehr individuell dargestellt. Und als schwarze Frau natürlich auch nochmal verwoben mit ganz anderen Begebenheiten und Geschichten. Country Queen, weiß gar nicht, auch noch auf Arte, weiß gar nicht, ob ich doch auf Arte habe ich es gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch drin ist in der Mediathek. Guckt gern mal rein. Dann eine Serie, die ich auf Netflix gesehen habe, Maid, also M-A-I-D. Da geht es um Gewalt an Frauen, gegenüber Frauen und quasi, also der Aufmacher ist, dass halt eine Frau mit ihrem Kind, mit ihrem Partner zusammenlebt und der emotionale Gewalt ausübt, also beispielsweise gegen sie, neben sie gegen die Wand schlägt und sowas. Und es spielt in den USA, in einem Bundesstaat, in dem emotionale Gewalt nicht vor Gericht belastend ist, also das nicht strafbar ist, das ist nicht aufgenommen. Und wie sie sich dann auf dem Weg in ein Frauenhaus macht, wie das eigentlich dann ist in so einem Frauenhaus, was auch Frauen da bewegt. Und also wirklich eine starke Serie und sehr empfehlenswert. Und das Spiel Tell Me Why, da geht es nochmal anders um Gender, nämlich um Transsexualität. Es ist so eine Graphic Novel, also quasi eine Art spielbarer Film eher, in der zwei Geschwister in ihren 20ern sich wieder treffen, um das Haus ihrer verstorbenen Mutter auszuräumen. Und immer wieder gibt es so Flashbacks in die Vergangenheit. Und das waren halt quasi zwei Schwestern. Und die Die eine Schwester ist dann in so eine Art Erziehungsheim oder irgend sowas gekommen und hatte dann halt eine Geschlechtsangleichung und ist jetzt ein junger Mann. Und das wird auch viel thematisiert, vor allen Dingen später in Alaska, in so einem ja eher ländlichen Gegend, wo natürlich das nicht so akzeptierend sofort aufgenommen wird von der Bevölkerung, die ja auch alle ihre Mutter noch kannten und so. Und was das eigentlich alles mit der Mutter zu tun hat, und die entdecken da gemeinsam ihre Familiengeschichte, und es ist wirklich krass. Also das ist ein sehr, sehr schönes Spiel, was man auch gern mit mehreren spielen kann. Genau, so viel zu den gelungenen Darstellungen, die ich empfehlen möchte. Mir fallen bestimmt auch noch mehr ein, wenn ich intensiver nachdenke, aber das war jetzt, was mir konkret eingefallen ist direkt. Punkt 4, Erwerb einer Gender-Sensitivität. Da gibt es so 7 Schritte, was wir so tun können, um selbst gender-sensitiver zu werden. Und zwar erstens die Sensibilisierung für Rollenstereotype. Das ist genau das, was wir jetzt hier geleistet haben. Natürlich nur grob und natürlich nur die Anfänge. Es liegt in der Verantwortung einer und eines jeden Einzelnen von uns, von euch, dass wir da weiter dranbleiben und uns damit beschäftigen und immer mehr davon an uns entdecken und wie wir es reproduzieren. Zweitens, die Analyse von geschlechterbezogenen Bewertungsschemata. Auch das gehört mit dazu, dass wir diese Superfrau zum Beispiel, fällt mir da direkt wieder ein. Ne? Warum bewerten wir diese Frau so hoch? Die Reflexion über die Folgen ungleicher Bewertungsschemata. Das ist wieder dieses Ursache und Ausgang irgendwie. Es ist beides. Ne? Es ist so eine Art Kreis oder eher eine Spirale. Viertens, die Auseinandersetzung mit alternativen Rollenbildern. Da wird es dann natürlich spannend, weil da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele. Und auch die Position, dass es ja nicht definiert sein muss. Ja, also es gibt auch sehr viel, was sich dann einer Definition verweigert sozusagen. Und da kann man wirklich in viele Bereiche eintauchen. Brauchen uns ja nur den LGBTIQ+-Begriff angucken, was da alles drin ist, den Flinter-Begriff. Da sind ganz viele schon drin und da gibt es immer noch weitere. Und sich damit zu beschäftigen, das kann nur gut sein, das kann nur die Sicht auf die Welt öffnen. Fünftens, Wertekonflikte thematisieren. Vor allen Dingen, also auf verschiedenen Ebenen verstehe ich das. Einmal Werte zwischen verschiedenen Zeiten, ja, also mit unseren Großeltern werden wir anders über das Thema Gender reden, als mit Menschen, die so alt sind wie wir. Und auch werden wir mit Männern darüber anders reden, als mit Frauen. Und natürlich werden wir mit Menschen, die vielleicht eine Trans-Identität, eine nicht-binäre Identität beispielsweise nur haben, da auch nochmal einen anderen Umgang mit haben, anders reden, andere Antworten bekommen und so weiter. Und das bezieht sich dann natürlich alles auf Werte. Ja? Welche Werte wollen wir überhaupt leben? Welche Werte sind uns wichtig? Und was leiten wir für Gender eigentlich aus diesen Werten ab? Sechstens. Ethos der Wertschätzung und Gerechtigkeit entwickeln. Ja, das ist so grob, das passt über alles. Ich glaube, das muss ich nicht weiter erklären. Und siebtens, Kommunikationstabus aufbrechen und Abwertung, Ausgrenzung verhindern. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da weiß ich auch, dass ich teilweise an Grenzen stoße. Das ist mir nicht immer so bewusst. Aber es, ja, was könnten so Kommunikationstabus einfach sein? Ich erlebe das immer mehr in meinem Freundinnenkreis und bin da auch sehr dankbar für, dass das Thema der Menstruation einfach offen besprochen wird, egal wer anwesend ist sozusagen, auch laut in Kneipen und sonst wo. Das ist quasi, also zumindest in der Bubble, in der ich mich befinde, ist da so eine Enttabuisierung geschehen, auch offen über Sexualität zu reden. Und das sind so Kommunikationstabus, wo wir uns fragen können, okay, Dinge, über die, wo wir sagen würden, darüber redet man nicht oder nicht in der Öffentlichkeit, können wir uns fragen, warum eigentlich nicht? Was sind die Gründe, warum wir nicht über Menstruation, über Regelbeschwerden, über PMS oder was auch immer in der, einfach in der Öffentlichkeit reden? Was soll das für einen Sinn haben? Was für Werte stehen da dahinter? Genau, und dadurch dann auch natürlich eine Abwertung und Ausgrenzung zu verhindern, indem wir halt das dann auch ansprechen können. Und noch ein Umsetzungsbeispiel, Das hatten wir auch im Seminar. Das heißt reflexive Koedukation. Also wir sind jetzt im letzten Punkt. Und da geht es darum, es werden Geschlechterrollen so in Videos dekonstruiert. Das habe ich jetzt hier nur als Stichpunkt. Da kann ich mir mehreres drunter vorstellen, wie das sein kann. Also es könnten zum Beispiel so stereotype Rollen gezeigt werden und dann werden die kritisiert und abgebaut oder von vornherein werden Menschen so individuell mit ihrer Gender-Identität betrachtet. Da kann man ja vieles Verschiedenes machen. Und dann wird zuerst monoedukativ wird das erst geschaut und auch besprochen, und zwar unter Jungs oder unter Mädchen. Und das finde ich einen spannenden Ansatz, da wahrscheinlich, also vor allen Dingen erstmal Mädchen unter sich, da vermutlich eher bereit sind, darüber zu erzählen, ohne diese Blicke von Jungs, die sie so gut kennen, auf die sie nie Bock haben, oder irgendwelche dummen Kommentare, die ständig und jeden Tag kommen. Und aber auch für Jungs, die dann den Schutzraum haben, sich nicht vor den Mädchen lächerlich zu machen oder was auch immer und das einfach mal miteinander besprechen können, natürlich auch die Dynamiken untereinander sichtbar werden, wie dann damit umgegangen wird, ob da vielleicht auch mal jemand aggressiv wird oder was auch immer. Und dann geht es wieder koedukativ zusammen. Und da können sich halt dann zum Beispiel Mädchen auch als eine Einheit vielleicht erleben, je nachdem, wie das besprochen wurde. Mit so einem Feeling, okay, wir konnten hier irgendwie was sich irgendwie ein bisschen wie ein Tabuthema anfühlt, konnten wir hier irgendwie frei besprechen und haben da ein bisschen Verständnis zu, vielleicht auch eine Position dazu und können da dann gestärkt da reingehen, das wieder zusammen zu besprechen, zusammen zu bearbeiten, zu erleben und da mit einer gestärkten Rolle und mit einer Stütze im Rücken quasi in diese Lernphase dann reinzugehen. Genau, das nochmal so ganz grob. Wie gesagt, genau habe ich es jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, aber ich habe es gefunden, wollte es nochmal mit reinnehmen, weil ich glaube, das hat ziemlich viel Potenzial, so daran zu gehen. Genau, und dann sind wir auch schon wieder durch für heute, war ja doch wieder dreiviertel Stunde. Und ja, wie immer, kommt gern ins Discord. Einladungslink ist in der Podcast-Beschreibung. Habt ihr Zugang zu allen möglichen Dingen. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
So there are many different theories of gender and mine is just one. Sometimes people who really hate gender name me as the one who made this up, but that's actually not true. You know, in my view, everybody has a theory of gender. And what I mean by that is that everybody has certain assumptions going about what gender is or should be. And at a certain point in life, we ask ourselves, wow, where did that assumption come from? At this point, I'm less concerned about whose theory is right and whose theory is wrong, because the assault on gender is also an assault on democracy. We have the power and the freedom to make more livable lives for ourselves, where bodies can be more free to breathe, to move, to love without discrimination and without fear of violence. I am Judith Butler, distinguished professor in the graduate school at the University of California at Berkeley. I teach literature, philosophy, and critical theory, and I'm most well known for my two books on gender, Gender Trouble, and Bodies That Matter from the early 1990s. My work has been translated into more than 27 languages.